aber das ist schon der Punkt. Ich sag immer, wiederhol nicht den Mythos. Auch nicht, wenn du ihn debunken willst. Das klingt ein bisschen paradox.
Du hast es gesagt, es ist ja eben nicht nur ein Problem, es ist eben nicht nur eine Krise, sondern Menschen, die kommen, sind auch eine Chance. Sie bringen auch wahnsinnig viel, viel Potenzial mit.
Ich muss auch viel, viel mehr Videos machen. Und das gilt ja nicht nur für uns, sondern auch für alle Parteien und alle Medien. Wir hängen da massiv hinterher.
Aber man kann ja ganz schnell, wenn man emotional wird, das komplette Gegenteil quasi erzeugen von dem, was wir eigentlich wollen. Weil wir wollen ja eigentlich die Fakten. Wir wollen die Sachlichkeit. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Heute geht es um schockierende Überschriften, emotionale Zitate und Fake News. Die sind ja normalerweise die Spezialität von Populisten und verbreiten sich rasant, während Journalistinnen dann häufig nur versuchen können, nachträglich noch Faktenchecks zu liefern und einer aufgeheizten Stimmung eine möglichst nüchterne Berichterstattung entgegenzusetzen. Das funktioniert aber oft schlecht bis gar nicht, denn die Wahrheit ist ja meistens kompliziert und damit einfach weniger sexy als simple Versprechen oder Anschuldigungen. Mein heutiger Gast allerdings, der findet, das muss gar nicht sein und provoziert deshalb mit seinem Ansatz, auch Faktenchecks emotional bis reißerisch aufzumachen. Vor 10 Jahren hat er den Volksverpetzer gegründet und ganz frisch jetzt sein erstes Buch im Komplett Media Verlag veröffentlicht mit dem vielversprechenden Titel »Werbung für die Wahrheit«. Ich freue mich darauf, von ihm zu hören, wie er das macht und wie er gegen Nazis und Hetze kämpft und begrüße ganz herzlich Thomas Laschek. Hi.
Hey, danke für die tolle Einladung und danke, dass ich da sein darf.
Ich danke, dass du da bist und ich möchte einsteigen mit der Frage, Thomas, wie kamst du eigentlich auf die Idee, den Volksverpetzer zu gründen und was macht ihr da genau?
Ja, also es hat sich so ein bisschen von alleine entwickelt. Also ich habe mich nicht eines Tages hingesetzt und gesagt, das ist das Konzept und das muss ich umsetzen. Ich habe vor 10 Jahren einfach mit dem Bloggen angefangen. Natürlich schon vage mit dem Outlook. Ich möchte was gegen Fake News und Volksverhetzer machen. Wir verpetzen Volksverhetzer, so rum. Da kommt das Wortspiel auch her natürlich. Aber es war am Anfang alles ein Hobby. Ich habe es neben dem Studium hergemacht und einfach rumprobiert und angeschrieben und einfach meine Meinung und meine Gedanken rein ins Netz geschrieben. Konkret mit dem Format Faktencheck und als Ausrichtung mit Fakten habe ich auch erst dann 2015 angefangen in der sogenannten Flüchtlingskrise. Und mich da dezidiert auch mit Fake News auseinandergesetzt und auch wirklich so festgestellt, das große Problem an der AfD auch damals schon und auch an dem Rechtsruck war ja, dass die Sachen halt auch falsch sind. Also es sind nicht Meinungen, nicht nur Meinungen, die ich nicht teile, es sind ja auch einfach falsche Tatsachenbehauptungen und Lügen, die verbreitet werden. Und da habe ich dann angefangen, mich darüber zu spezialisieren. Ich bin dann 2 Jahre zu Mimikama gegangen, den österreichischen Faktencheckern. Und seit 2018 habe ich dann immer noch alles hobbymäßig Volksverpetzer in seiner heutigen Form neu aufgesetzt und das Konzept des Anti-Fake-News-Blogs aufgesetzt und auch die Strategie, die sich über die Jahre davor auch entwickelt hat, angefangen umzusetzen und du hast es im Teaser ja schon ein bisschen gesagt, ein bisschen die Methoden der Fake-Verbreiter gegen sie zu verwenden, um auch mal Fakten und Faktenchecks viral gehen zu lassen.
Okay, mal ganz langsam. Das waren jetzt sehr viele Infos. Lass uns nochmal zurück zu den Anfängen gehen. Also ich habe das richtig verstanden. Du bist am Anfang wirklich einfach ins Internet gegangen und hast sozusagen, wenn du jetzt irgendwo Hassrede gehört hast oder irgendwelche Argumente gehört hast, wo du gesagt hast, das ist total falsch, hast du einfach erstmal persönlich kommentiert?
Ja, ich habe angefangen tatsächlich mehr noch in den Kommentarspalten auf Facebook. Wer sich noch erinnert, so von 10, 9 Jahren war ja Facebook die Social-Media-Plattform. Es ist nicht so zersplittert gewesen wie heute. Und dort waren alle. Und dort haben alle Diskussionen auch stattgefunden. Und was auch der Algorithmus da damals verbreitet hat, ist ja noch schlimmer als heute. Da konnte wirklich alles viral gehen. Selbst ein kleiner Hobby-Blogger aus Augsburg. genau, und ja, ich hab diskutiert in den Kommentarspalten. Leute haben geschimpft über Schutzsuchende und irgendwelche Lügen rausgeholt. Und ich bin halt reingegangen und habe die Leute angesprochen, sozusagen gesagt, das stimmt doch gar nicht. Warum sagst du das? und auch ein bisschen so die naive Hoffnung gehabt, dass ich den Leuten erklären kann, hey, das ist alles ein riesiges Missverständnis, das stimmt alles gar nicht, ihr müsst gar nicht Ausländer hassen.
Aber viele Leute machen das ja auch irgendwie so aus intrinsischer Motivation und dann merken sie irgendwann, meine Güte, das ist total nervig, das brennt mich aus. Wie war das bei dir? Erstmal, was war deine Motivation, das zu machen und wie hast du das dann durchgehalten?
Ja, also meine Motivation war Ärger, also und es ist bis heute noch. Also ich mache das alles, weil es mich so sehr ärgert, weil es so dreist ist und so bösartig teilweise auch. Und viele Leute, für viele Leute ist das frustrierend und deswegen hören sie auf, aber für mich war das eigentlich erst die Motivation, das zu machen. Aber ich habe natürlich auch schnell festgestellt, dass in den Kommentarspalten sich rumschlagen absolut sinnlos ist. Da wirst du nur beleidigt, da kannst du keine Diskussion führen, da wirst du im Zweifel einfach auch nur downgevotet und kriegst einen Shitstorm ab. Einfach nur, weil die anderen nicht ertragen, dass sie das Argument verloren haben. Und ich würde auch heute jedem empfehlen, nicht online zu diskutieren mit irgendwelchen fremden Leuten. Spart euch eure Zeit, macht was Besseres mit eurem Leben. das rentiert sich einfach überhaupt nicht. Ich habe dann versucht zu überlegen, wie kann ich das machen, ohne mit wenig Reichweite und immer nur reaktiv in den Kommentarspalten mich mit irgendwelchen Trollen rumzuschlagen, meine ich. Und dann bin ich quasi so unabhängig über das Konzept vom Faktencheck gestolpert. Also ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt einen Faktencheck, sondern irgendjemand hat irgendwas behauptet oder irgendeine Story erzählt und ich habe gedacht, ich schreibe mir jetzt einen Artikel, wo ich mich ehrlich gesagt auch gar keinen Faktencheck mache, sondern ich habe mich drüber ausgekotzt, dass den Leuten dann die Fakten dann egal waren, sozusagen. Und da sieht man ja schon den Ursprung von Volksverpetzer. Natürlich habe ich dann oder musste ich mir die Mühe machen, die Fakten zusammenzusammeln und dass ich recht habe. Aber mir war es auch immer sehr wichtig, diesen emotionalen Teil drin zu haben, auch für mich selber, weil es auch ehrlich gesagt für mich ein bisschen diese Verarbeitung von dem Frust war und ich dann auch mit dem Blogartikel selber dann auch Leuten helfen konnte, denen es genauso ging und die vielleicht auch die Sachen nicht so intensiv nachrecherchiert haben wie ich.
Ja, aber ich sag mal, im klassischen Journalismus hätte man ja jetzt gesagt, ja Moment, also gegen diese, es ist ja auch sehr aufgeschreckt eigentlich, ne? Es ist ja nicht nur so, Fakten werden ignoriert, sondern es ist dann auch sehr viel Hysterie vielleicht auch irgendwo dabei. Und da würden ja jetzt professionelle JournalistInnen normalerweise sagen, ja dann Ruhe reinbringen, professionell wirken, auftreten, Fakten dagegen halten. Das hast du ja auch gerade gesagt, du hast es auch gemacht. Ich habe aber einige Interviews mit dir gesehen, wo du dann gesagt hast, aber wenn ich zu professionell bin, also eine gewisse Professionalität, die kann auch gegen dich verwendet werden. Was meinst du mit dieser Aussage?
Genau, ich bin dann, als ich zu Mimikammer gegangen bin, habe ich gesagt, so, oh ja, jetzt mache ich Faktenchecks gescheit. und seriös und nüchtern und sachlich und mach das wie die richtigen Journalisten. Und mir ist dann halt auch aufgefallen, einmal quasi persönlich, dass das dann ja auch niemanden großartig interessiert hat. Und dann kann ich natürlich einfach rumjammern und sagen, oh, niemand interessiert sich für die Fakten oder was dagegen machen. Und zum anderen hat man ja auch gesehen, dass es gibt ja etliche, ich meine, es gibt tausende gute Journalisten und Journalistinnen und seriöse Zeitungen und die haben alle drüber geschrieben. Es kam in so vielen Medien vor, in so vielen Talkshows, in so vielen Diskussionen und alle haben gesagt, so, das muss man sachlich diskutieren, da muss man entemotionalisieren, da muss man einen Professor dazu befragen und so weiter. Aber ich habe das geliebt, ich habe das gelesen, ich habe die Studien gelesen, ich habe die Artikel gelesen, ich habe die Fachbeiträge gelesen, aber das hat sonst niemand interessiert. Das haben ein paar tausend Leute gelesen und dann auch nicht diejenigen, die darauf reingefallen sind. Und während wir schön unseren sachlichen, faktenbasierten, wissenschaftstreuen Journalismus gemacht haben, ist die ganze große Mainstream-Diskussion völlig an uns vorbeigegangen und die Leute sind den Bildschlagzeilen hinterhergerannt und der AfD und haben nur darüber berichtet. Und da habe ich diese Diskrepanz gesehen zwischen seriösem Journalismus und der Wissenschaft und den Fakten und worüber unsere gesellschaftlichen Debatten stattfinden und wer dann die Mehrheiten bekommt und wer dann auch Wahlen damit entscheidet hat. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so kann es nicht weitergehen. Also offensichtlich funktioniert das, was wir machen, überhaupt nicht mehr. Und einmal auch, und ich habe mich auch drüber aufgeregt, sag ich mal. Es kam eigentlich andersrum. Also ich habe mich drüber aufgeregt, dass die Leute auf diese Fakes reinfallen. Ich habe mich drüber aufgeregt, dass die so viele Reichweite bekommen und so viel darüber debattiert wird. Und damit habe ich Reichweite bekommen. Also die Leute fanden es gut. Die sagen, auch endlich vertritt mal mich jemand. Endlich spricht es mal jemand an. Und dann habe ich festgestellt, weil ich habe ja die Faktenchecks sozusagen, wenn ich drüber geredet habe, immer mitgemacht. Weil das war ja natürlich immer mein Anspruch. Und da habe ich festgestellt, hey, warum nicht beides verknüpfen und die Methoden der Fake-Verbreiter gegen sie verwenden?
Ja, lass uns da gleich als Lösungsstrategie mal in die Tiefe gehen. Aber vorher würde ich noch einmal noch zurückkommen, weil du gerade sagtest, du hast dich aufgeregt. Und ich glaube, so ein Höhepunkt von dessen, was du da gerade ansprichst, war ja auf jeden Fall bei der sogenannten Flüchtlingskrise. Und da sind wir, glaube ich, sehr schnell schon bei Narrativen, also bei der Frage, wie benennen wir eigentlich gewisse Themen oder gewisse Probleme oder Ereignisse in der Gesellschaft? Und du hast dich ja schon in der Vergangenheit sehr, sehr häufig, wie du sagst, aufgeregt. Das ist, wenn man dich so ein bisschen kennt oder den Volksverpetzer folgt, weiß man ja, da ist großer Ärger mit verbunden, dass es überhaupt den Begriff Flüchtlingskrise, dass der so prägend war für diese Zeit. Warum ist das für dich so ein Ärgernis?
Ja, Narrative und Framing sind enorm wichtig. Und jetzt haben wir diesen Begriff dafür. Und ich habe mir ehrlich gesagt auch keinen gescheiten Gegenbegriff dazu verwendet. Aber es gibt ja diese Vorstellung auch von vielen Journalistinnen und Journalisten, dass sie neutral sind und nicht framen dürfen, weil das ja böse sei. Aber man kann nicht nicht framen, man kann nicht nicht ein Narrativ verwenden. Ich komme aus der Literaturwissenschaft und da hatten wir das natürlich auch intensiv gehabt. Und du präsentierst immer einen Blickwinkel und die Begriffe, die du verwendest, tragen immer Konnotationen mit sich, tragen immer ein Weltbild immer mit sich und immer auch eine Wertung mit sich. Und das kannst du nicht vermeiden. Und wenn wir uns so Begriffe wie Flüchtlingskrise aufoktroyieren lassen, dann können wir, selbst wenn wir das überhaupt nicht wollen, gar nicht anderes über das Problem reden, als über, da sind andere, Fremde, was auch immer negativ konnotiert ist. Der Flüchtling, das klingt auch schon wie so ein Schädling oder sonst irgendwas, das ist extrem negativ konnotiert. Und Krise auch noch, oder sowas wie Welle, da haben wir was Naturkatastrophe, was Schlechtes, was Böses. Und dann reden wir zwangsläufig, allein schon, weil wir diesen Begriff verwenden, ist unser Gehirn auf, hier kommt was Böses, was Schlechtes, was uns wehtut. Und dann reden wir auch so darüber. Und da gibt es auch Studien, die habe ich auch in meinem Buch zitiert, die sich die Medienlandschaft angeschaut haben, in der Frage von Migranten und Schutzsuchenden, wie ich sie viel lieber nennen würde, die sich angeschaut haben, ja, bis Herbst 2015 waren die Narrative eher so, dass Schutzsuchende ja als Schutzsuchende präsentiert wurden und als Menschen in Not, die Hilfe brauchen. Aber das hat sich nach dem Herbst 2015 rapide geändert. Und entgegen der Erzählungen, die Leute wie die AfD gerne erzählen wollen, haben sich die Medienlandschaft und auch der Öffentlich-Rechtliche komplett über Schutzsuchende nur noch als Problem, als Gefahr gesprochen. Und wenn wir so die Diskussion führen, ist es ja kein Wunder, dass wir auch so über Menschen denken.
Ja, und was ich so wunderschön fand in deinen Interviews war, dass du dann auch einen Schritt weiter gegangen bist und gesagt hast, also das ist jetzt so ein bisschen vielleicht aus meiner Brille von guten Nachrichten oder konstruktivem Journalismus, aber du hast es gesagt, es ist ja eben nicht nur ein Problem, es ist eben nicht nur eine Krise, sondern Menschen, die kommen, sind auch eine Chance. Sie bringen auch wahnsinnig viel Potenzial mit. Das fand ich schön, wie du das ausgeführt hast. Jetzt ist es aber so, dass ja natürlich trotzdem natürlich zu Clashes kam, warum auch immer jetzt, ob man jetzt rein die Migrationspolitik der Bundesregierung dafür verantwortlich machen will, sei mal dahingestellt, aber es gab auf jeden Fall viele Crashes und ich würde dir gerne die Frage stellen, ich glaube, viele Probleme gibt es ja wirklich, Sorgen, Ängste, Frust in der Bevölkerung und wenn ich sehe, keine Ahnung, ältere Menschen mit niedrigen Renten, jetzt die Milchbauern, die sagen, es gibt super unfaire Marktbedingungen, Pflegekräfte, die für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, das sind ja durchaus sehr ernstzunehmende eigentlich oder auch sehr faire Argumente und Forderungen und trotzdem habe ich das Gefühl, momentan wird sehr viel, also wird eine große Menge an Menschen dann sofort als rechts betitelt. Wie siehst du das? Holen wir jetzt so schnell die Nazi-Keule raus?
Also viele meiner Kritiker würden mir das definitiv vorwerfen. aber ich bin ein Blog, der über Nazis schreibt. Das wäre so, als ob man einem Börsenmagazin vorwerfen würde, zu oft den Begriff Aktie zu verwenden. Ja, das ist das, worüber ich rede. Aber ja, als Gesellschaft, ja klar, Individuen gibt's immer, die mit der Nazi-Keule kommen. Wir sollten nur nicht auf diese Debatte oder uns nicht aufoktroyieren lassen, dass wir sagen, nur die Linken und die Kritiker von der AfD sind das. Denn ich glaube, das ist jetzt nur meine Meinung, das kann ich nicht statistisch nachweisen, aber ich habe das Gefühl, die meisten oder am häufigsten wird die Nazi-Keule von rechts rausgezogen. Ich werde die ganze Zeit als Nazi und als Faschist und werde mit der DDR verglichen und mit der Stasi und sonst irgendwas und die ganze Zeit von rechts, die ganze Zeit kommen so, ihr seid die Faschisten, ihr seid die Nazis, die Grünen seien die Nazis und so weiter. Ja, es ist ein Problem, das man überall findet, aber es ist irreführend, das so zu tun, als ob der Vorwurf nur zu Unrecht gegen die AfD verwendet wird. Und jetzt, wo die AfD zu großen Teilen bereits vom Verfassungsschutz überwacht wird, in vielen Ländern gesichert rechtsextrem ist, Menschen wie Höcke sind Faschisten, das sind astreine Neonazis. Sie nicht Nazis zu nennen, wäre ein Fehler. Also wir dürfen uns da nicht einschüchtern lassen von der Nazi-Keule, Nazis nicht Nazis zu nennen.
Ja, absolut. Und ich finde auch, also was ich schon wichtig finde, ist, dass man sensibel wird. Meine persönliche Erfahrung ist durchaus, dass gerade so, sag ich mal, progressiven, linken, alternativen Kreisen schon sehr, sehr häufig jemand als sehr schnell als rechts betitelt wird oder als ja, Nazi, weiß ich nicht, ist immer noch einen Schritt weiter. Aber ich finde schon wichtig, dass man eben den ganz großen Unterschied macht und sagt, lasst uns doch Minderheiten bitte nicht gegeneinander ausspielen. Das ist doch völlig korrekt. Natürlich müssen ältere Menschen und junge Menschen müssen da solidarisch sein, dass sie für bessere Rentenbedingungen kämpfen. Das rechtfertigt aber nicht, das auf dem Rücken zu tun von rassistischen Vorurteilen und Verbreitung von irgendwelchen oder von solchen, hier Scapegoat, also Sündenbock, ja, Narrativen, wo man hingeht und sagt, ja, aber das sind jetzt die Flüchtlinge, sind das schuld oder so. Das finde ich eben wichtig, dass man da unterscheidet, ja.
Genau, und es ist ein Tipp für alle, es ist immer sehr angenehm, wenn man wütend ist und wenn man meint, dass man recht hat, ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt, will man das in einem knackigen Begriff immer formulieren und die Intensität des Begriffes orientiert sich nicht daran, ob er zutrifft meistens, sondern wie wütend man drüber ist. Und das müssen wir uns ganz allgemein abgewöhnen, aber das gilt für alle und ist jetzt kein Problem von irgendeiner festen Strömung. Und das so darzustellen ist Teil dann von einer Desinformation.
Ja, das so darzustellen ist noch ein schönes Stichwort. Da habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wir haben jetzt, wenn wir jetzt eh schon bei der AfD sind, die liegt ja in aktuellen Umfragen teilweise bis zu 30%. Also es ist richtig, richtig alarmierend aus meiner Sicht zu sehen. Was ich jetzt als Frage an dich hätte, vielleicht so ein bisschen an die Journalistinnen und Journalisten gemünzt, hat so eine Partei, die so viel Zulauf hat, es dann aber trotzdem verdient? Oder müssen wir trotzdem die in Talkshows holen und mit denen sprechen?
Ich bin absolut dagegen, AfD-Rechtsextreme in Talkshows einzuladen. Dieser Zug ist lange, lange abgefahren. Ein Mann wie Höcke, ein lupenreiner Faschist, der die Pläne von den Massenvertreibungen, die wir jetzt die Korrektiv aufgedeckt hat, das hat Höcke 2018 bereits in seinem Buch formuliert, mit wohltemperierter Grausamkeit und auch wenn wir einige Volksteile leider verlieren werden, das Zitate von ihm sind. Dieser Mann möchte den Umsturz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und jeder in der AfD, den Menschen sind die Fakten völlig egal. Und das muss uns endlich bewusst sein. Ja, wir müssen fair sein, wir müssen alle Menschen aller Parteien und aller Meinungen einladen und mit ihnen reden und ihnen eine Möglichkeit geben. Aber die AfD hat die Grenze des demokratischen Diskurses schon lange verlassen. Die AfD wird lügen, betrügen, hetzen, manipulieren und wenn wir sie einladen, dann fallen wir nur darauf herein, ihnen eine Bühne dafür zu geben. Die AfD wird sich immer als Opfer inszenieren. Sie wird heute das sagen und morgen was anderes. Sie wird was fordern, was ihrem Wahlprogramm widerspricht. Sie wird einem ins Gesicht lügen. Sie wird sich selbst relativieren, wenn sie eine Chance dazu bekommt. Und selbst wenn sie absolut in einer Talkshow zerlegt wird und ihre Lügen und ihre Widersprüche total aufgezeigt werden, interessiert das niemanden in deren Bubble. Dann werden die Videos aus dem Kontext gerissen und man behauptet trotzdem, ah, Kopalla zerstört Maischberger oder sonst irgendwas. Diese Videoschnipsel landen dann sowieso auf TikTok und YouTube und haben dann sogar dann mehr Reichweite als die Talkshow selber. Mehr Reichweite als alle anderen Videos auf TikTok beispielsweise. Und dann haben wir sie nicht entlarvt, dann haben wir nichts gestellt, dann haben wir keine Diskussion mit ihnen geführt. Wir haben ihnen nur Möglichkeiten und Bildmaterial geliefert, sich noch mehr als Helden und oder Opfer oder Retter zu inszenieren. Und diese Leute verarschen uns, diese Partei verarscht Deutschland und die deutsche Medienlandschaft. Die mobben uns und wir lassen das immer weiter zu. Sie nutzen unsere Ideale, unsere demokratischen Regeln gegen uns aus. Und so wollen sie, so greifen sie die Demokratie an. Und so haben wir sie einmal schon unsere Demokratie in Deutschland verloren. Und wenn wir nicht endlich damit aufhören, immer wieder darauf reinzufallen, dann wird die AfD noch stärker werden. Und was ist dann, ich meine, wo soll das denn enden? Wir müssen, zu unserer Verantwortung als Medien, als Journalisten und Journalistinnen gehört auch, die Menschen darüber aufzuklären, wie diese Partei lügt und betrügt. Und das kann man nicht in einer Talkshow machen. Man kann sie interviewen. Ich schlage das immer gerne als Alternativ vor. Man kann sie ja vorher in der Talkshow interviewen und dann die Ausschnitte einblenden und sie Fakten checken und dann vielleicht einen Experten live einordnen lassen. Aber live kann man nie so viel debunken, wie diese Person Sachen verdrehen kann und lügen kann. Denn Lügen ist kein Aufwand. Man kann einfach irgendwas sagen. Aber das korrekt zu widerlegen und zu Fakten checken und einzuordnen, man kann nie alles erwischen. Und deswegen wird man immer verlieren.
Klarer hätte die Aussage nicht sein können, aber noch eine Anschlussfrage. Gilt das auch für eine Partei wie jetzt das Bündnis Sahra Wagenknecht?
Ha, Frau Wagenknecht hat viele Einstellungen, die Ähnlichkeiten zu den Forderungen der AfD aufweisen. Und Frau Wagenknecht hat auch gezeigt, dass sie keinen Skrupel hat, die gleiche Desinformation anzuwenden. Wir haben viele ihrer Behauptungen gefaktencheckt und sie sagt falsche Sachen, sie sagt falsche Narrative. Ich finde es auch kontraproduktiv, so eine Person in eine Talkshow einzuladen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie im Augenblick genauso behandeln würde wie die AfD, denn die AfD ist rechtsextrem, verfassungsfeindlich und Stand jetzt, ich habe mich noch nicht eindringlicher beschäftigt, weiß ich auch nicht, was die Politik und konkreten Forderungen von Wagenknecht und ihrer Partei sind und deswegen würde ich solch eine Aussage auch nicht über sie treffen.
Ja, finde ich total spannend, was du sagst. Und der Grund, warum ich dich das frage, ist einfach, weil ich das auch teilweise nicht leicht finde, wenn ich jetzt die Verantwortung hätte, eine große Talkshow zu moderieren. Wen lade ich ein? Also, dass ich einen Höcke nicht einlade, das ist für mich irgendwie offensichtlich. Ich würde auch zumindest nicht in diesem Verhältnis eine Sahra Wagenknecht persönlich einladen. So, sie ist ja doch sehr vertreten, zumindest im Linearen, also im TV. Aber ich hätte meine Schwierigkeiten. Ich würde auch ungern einen Friedrich Merz einladen, der meiner Meinung nach, obwohl er eben Kanzlerkandidat ist und eben ein Kandidat einer der größten und demokratischen Parteien in Deutschland ist, aber meiner Meinung nach sich vieler dieser Instrumente bedient, die du jetzt auch bei der AfD gerade genannt hast, die sehe ich auch beim Bündnis Sahra Wagenknecht zum Teil. Und ich finde halt alle Menschen, die populistisch agieren, da finde ich das, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken, ich finde es sehr, sehr kompliziert, wie gehe ich mit denen um und breche ich eben Kontakte ab. Die suchen sich ja im Zweifel eben auch andere Kommunikationskanäle und da sagst du ja auch zum Beispiel ganz klar, die AfD ist besonders erfolgreich auf TikTok. Ich höre jetzt gerade so eine ganz leichte Jazzmusik auf meinem Ohr, deswegen würde ich vorschlagen, wir verschieben die Frage zu TikTok und die AfD hinter unsere Tea Time, unter unsere Teepause und machen uns jetzt beide erstmal eine Tasse Tee.
Grab your cup and saucer. It's time for tea.
So, wir beide haben uns eine Tasse Tee geholt und lieber Thomas, aus welcher Tasse trinkst denn du deinen Tee?
Das ist eine meiner Lieblingstassen, weil die hat meine Freundin Sophie selbst bemalt und sie hat da ganz viele Würfel, eigentlich einen 20-seitigen Würfel drauf gemalt und auch Roll for Initiative draufgeschrieben. Das ist eine D&D-Tasse selbstgemalt.
Das ist Dungeons and Dragons, das Spiel, oder?
Genau, das Pen and Paper Rollenspiel.
Okay, das spielst du mit ihr?
Unter anderem, ja. Ich spiele schon seit vielen Jahren, bestimmt 15 Jahren jetzt. Dungeons and Dragons oder auch andere Pen-and-Paper-Rollenspiele. Und ich leite auch eine Kampagne mit meiner Freundin und ein paar anderen Freunden. Und dann spielen wir regelmäßig.
Ich glaube mal für die Leute, die das nicht machen oder nicht kennen, wie sowas abläuft.
Genau, also wer es noch nicht probiert hat, probiert es aus. Das klingt unglaublich nerdy, aber ich finde, es ist eines der besten Spielkonzepte überhaupt, denn, und es ist auch gar nicht kompliziert. Es ist so ein kollektives Rollenspielen und Storytellen. Also, ihr setzt euch mit ein paar Freunden, 4, 5 Freunde zusammen und jeder spielt von euch ein Charakter, ein Held wie so World of Warcraft oder sowas. Nur, dass ihr nicht dann gebunden seid an die Regeln von dem Spiel oder an die Welt oder an die Karte oder an die Map, sondern ihr erzählt das alle zusammen. Ich sag, ich mache jetzt das und das und das. Und es gibt einen Spielleiter, der ist sowas wie Schiedsrichter und auch Erzähler sozusagen. Und der sagt, der spielt dann die Nichtspielercharaktere und erzählt, was dann passiert. Und ob etwas klappt oder nicht, das wird dann ausgewürfelt und die Regeln selber hängen dann damit zusammen, was dein Charakter gut kann und so weiter und den Umständen. Und man kann dann einfach so ein bisschen spielen, wen immer man will. Und auch man kann teilweise auch machen, was auch immer du willst. Und dann erleben wir Abenteuer mit unseren Freunden und wir können selber entscheiden, was für Abenteuer das sind und ob wir gegen einen Drachen kämpfen oder auf einem Raumschiff sind oder sonst irgendwas. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir können überlegen, ist es lustig, ist es ernst, ist es dramatisch, sterben unsere Charaktere oder nicht. Das macht ziemlich viel Spaß und Jahre später erzählt man danach natürlich die größten Geschichten, als ob man sie selber erlebt hätte. Also ich finde, das macht sehr viel Spaß und man kann die Geschichten natürlich immer weiter erzählen. Also wir treffen uns heute und nächste Woche wieder und erzählen weiter und so. Das ist wie seinen eigenen Spielfilm machen und dann auch einen Charakter darin spielen und das gleich alles mit seinen Freunden.
Aber wie kommt man denn dann sozusagen auf die Irrungen und Wirrungen der Geschichte? Also wird da einfach wild drauf losfabuliert oder habt ihr da irgendwie Karten, die jetzt wieder, gibt es schon irgendwie ein Konzept?
Ja, es gibt schon ein Konzept und du kannst es so aufwendig machen, wie du willst. Es gibt schon professionelle Tools für Spielleiter und ich spiele auch in einigen Kampagnen einfach nur ein Spieler, aber eine leite ich auch selber und da muss ich mich ein bisschen vorbereiten. Also ich überlege mir, wo die Leute hinkommen, was ist dort in der Welt, was für Gegner sind dort, was für Konflikte könnten denen kommen und versuche das meinen Spielern dann zu liefern und schau einfach, wie sie darauf reagieren und ich reagiere darauf, da ist auch sehr viel Improvisation dabei, nach den Regeln aus dem Regelbuch. Wir machen es da eher locker, weil wir es so nicht zu aufwendig machen, aber man kann natürlich auch schon vorgeschriebene Sachen benutzen und vorgeschriebene Karten und sowas, also das ist, wie man es möchte.
Ja, spannend. Mein Nachbar macht das auch und ich hab's, ich kenn's immer so von, ja, wie du sagst, von sehr nerdigen Leuten irgendwie bisher nur hauptsächlich. Und ja, ich glaube, nicht richtig einen Aufschub hat's ja auch nochmal bekommen nach den 80ern jetzt durch Stranger Things, ne? Ich glaube, da wird ja auch Dungeons and Dragons, glaube ich, gespielt, wenn ich das richtig
genau. Die spielen Dungeons and Dragons, ja.
Ja, genau. Und da hat es ja, glaube ich, auch nochmal einen großen Aufwand gegeben. Also vielleicht lohnt es sich, in seiner Umgebung nochmal zu schauen, nach einer Gruppe und das einfach mal auszuprobieren.
Ja, kann ich nur empfehlen. Das ist das Beste von Sachen mit Freunden machen und, keine Ahnung, Brettspiele auf Steroiden.
Brettspiele auf Steroiden. Ja, sehr, sehr schön. Ich wollte dich noch was anderes fragen, und zwar, wenn wir jetzt gerade unseren Tee trinken und hier auch ein bisschen runterkommen und mal gerade nicht über Nazis uns aufregen, wie bist du eigentlich, was hast du eigentlich gemacht, bevor du quasi ans Bloggen gekommen bist? Du hast es, glaube ich, eben gesagt, hast Literaturwissenschaften studiert?
Genau, ich komme eigentlich aus ich sehe, das Storytelling zieht sich durch mein Leben durch. ich habe Literaturwissenschaft im Master studiert, weil mich Geschichten halt unglaublich faszinieren. Ich erzähle gerne Geschichten, ich lese gerne Geschichten. Ich war auch als Kind eine unglaubliche Bücherratte und habe hunderte Bücher pro Jahr verschlungen und habe mich auch selbst ans Schreiben gemacht. Also ich habe Kurzgeschichten geschrieben, Gedichte in der Schulzeit. Wir haben auch ein Theaterstück selber geschrieben und in der Schule auch aufgeführt zum Beispiel. Ich habe Poetry Slams gemacht in meiner Jugend und auch einige Ideen für Romane gehabt oder so, die ich jetzt auch nicht fertig gemacht habe oder sonst irgendwas. Von daher war es natürlich auch, es war über Umwege und anders als geplant, aber es war auch schon immer mein Traum gewesen, Buchautor zu sein. Ich hatte damals eher an Fantasy oder sonst irgend oder Science Fiction oder sowas gedacht, aber hat mich natürlich da auch schon sehr gefreut. Ja, und da habe ich auch studiert, wie man Geschichten erzählt und wie sie funktionieren und ich hätte auch genauso gut, keine Ahnung, Literaturkritiker oder Filmkritiker werden können, das hätte ich mir auch gut vorstellen können.
Ich nehme diesen Preis nicht an, dann wärst du der neue Marcel Reich-Ranicki geworden. Ja, fühle ich sehr, geht mir ähnlich, teilweise den ein oder anderen Poetry Slam, den man dann geschrieben hat, dass man vielleicht auch, würde man heute freiwillig nicht mehr rausrücken, aber nee. Ich glaube auch, so meine großen, wenn ich darüber nachdenke, ich war nie so ein Mensch, der große Idole hatte, aber wen ich immer sehr, sehr bewundert habe, waren unter anderem Poetry Slammer, wie zum Beispiel Till Reiners, der ja mit Poetry Slam angefangen hat, oder Moritz Neumeier, und deswegen habe ich mich auch riesig gefreut, ihn neulich im Podcast gehabt zu haben.
Ja, stimmt.
Da war ich wirklich selber Fan. Aber ich sehe die Zeit, wir müssen weiterreden und ich merke ja auch in dem, was du sagst, das ist ja immer, finde ich, ein schönes Zeichen von Authentizität auch. Du, es kommt irgendwie unweigerlich ja auch in der Freizeit immer wieder auf das Thema, was mache ich eigentlich mit dem Storytelling, mit dem Geschichten erzählen? Und deswegen würde ich sagen, gehen wir zurück
ich trinke schon meinen Tee
an die
aus.
Thematik. Du trinkst den Tee schnell aus. Sehr schön. Bevor wir in die Teepause gegangen sind, haben wir kurz über TikTok gesprochen, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, dass, du hattest es eben gesagt, wir sollten auf jeden Fall Parteien wie die AfD oder vor allem die AfD nicht in die ganz großen Formate lassen, weil sie dann eine riesen Plattform bekommen. Aber in deinem Buch, denn darum soll es ja heute gehen, Werbung für die Wahrheit, da geht es ja auch darum, dass die AfD eigentlich besonders gut auf TikTok ist, weil die AfD oder weil viele solcher Gruppen, gerade auch populistische Gruppen, das, was sie oft gemeinsam haben, ist, dass sie so eben im Mainstream, also so in den etablierten Medien, nicht vorkommen oder nicht vorkamen. Dementsprechend haben sie sehr früh angefangen, sich vorzubereiten. Was würdest du sagen, ist das der einzige Grund oder ist das so der Hauptgrund, warum die AfD so erfolgreich ist wie keine andere Partei? Und ich glaube, bei Böhmermann hatte ich jetzt gesehen, wie alle anderen Parteien zusammen.
Ja, genau.
Warum ist das so?
Das ist ein bisschen so eine Hen-und-Ei-Frage. Also die AfD ist ja auch der parlamentarische Arm der extremen Rechten in Deutschland. Und wenn man sich die Strukturen und die Netzwerke anschaut, und das haben wir auch bei Volksverpetzer gemacht, da haben wir sehr, sehr ausführliche Artikel, wenn es interessiert. Die extreme Rechte versucht ja schon in den 60ern, 80er Jahren Fuß zu fassen in der deutschen Politik. Die Republikaner, die NPD. Und Social Media kam auf und völlig unabhängig von der AfD hat sich unsere Gesellschaft über die letzten 10, 15 Jahre so entwickelt, dass unser gesamter gesellschaftlicher Diskurs über Social Media stattfindet und sich damit aber auch die Regeln dieses Diskurses geändert haben. Und zwar die Algorithmen bestimmen die Regeln und nicht mehr die Redaktionen. Und das hat war ein großer Vorteil für die extreme Rechte und für die AfD, die sich genau zum richtigen Zeitpunkt gegründet hat. Denn die hat einfach das aufgegriffen, die rassistischen Fake News aus 2015 und davor, und hat damit enorm Erfolg gehabt und dann hat gesehen, oh, das funktioniert, damit kriegen wir Reichweite, damit kriegen wir Aufmerksamkeit, und sie hat es über die Jahre perfektioniert, eben weil auch sie teilweise nicht so oft eingeladen wurde am Anfang wie die etablierten Parteien. Also ein Grünpolitiker kriegt vielleicht ein Interview, auf jeden Fall vor 10 Jahren, als ein AfD-Politiker. Und dann haben sie sich halt die Social Media, sie wurden quasi durch das Angebot, aber auch durch die Nachfrage mehr in Social Media gedrängt und waren da natürlich dann auch Vorreiter und haben dann halt auch eine Winning Strategy gefunden vor allen anderen Parteien, vor allen anderen Medien, muss man dazu sagen. Und ich habe einen Blog aufgebaut, Volksverpetzer ist ein Blog, die das auch nutzen. Und ich habe mir tatsächlich vieles abgeschaut von der AfD. Ich schaue natürlich, was die AfD macht und warum es funktioniert. Und natürlich ist da Lügen, Spaltung und Hetze mit dabei, aber auch, wie sie Emotionen benutzt, wie sie Social-Media-Trends nutzt, wie sie die Plattformen nutzt, das habe ich mir auch abgeschaut und das mache ich teilweise auch nach. Und auch deswegen bin ich auch erfolgreich mit dem Blog und habe auch Reichweite. Und ich hänge auch schon hinterher. Wir haben jetzt schon mehrmals über TikTok geredet. Volksverpetzer ist auch auf TikTok, aber wir sind da noch ziemlich klein, auch wenn wir schon seit einem Jahr oder zwei machen. Und ich habe es tatsächlich beim Schreiben des Buches, habe ich auch gesagt, wir müssen viel mehr mit Videos machen. Denn auch Studien zeigen, dass in Social Media und allgemein Faktenchecks viel besser funktionieren, wenn sie an Emotionen und Werte verknüpft sind, was ich mache. Und zum anderen B, die Fake News sind meistens Videos und Bilder, die Faktenchecks sind meistens Texte. Und Texte verlieren quasi dann auch immer gegen Videos und Bilder. Und Faktenchecks und Aufklärung wird auch immer noch viel zu wenig über Videos gemacht. Und ich habe selber festgestellt, ich muss auch viel mehr Videos machen. Und das gilt ja nicht nur für uns, sondern auch für alle Parteien und alle Medien. Wir hängen da massiv hinterher.
Okay, also mehr Videos finde ich erstmal verständlich. Da gibt's, ja, das ist ja auch kein neuer Punkt, ganz, ganz viele Studien, dass Bilder immer besser funktionieren als eben nur ein reiner Text zum Beispiel. Also selbst wenn du einen Text schreibst, mach auf jeden Fall irgendwie Bilder rein, bebilder den möglichst, weil sonst sich Leute, egal wie gut der ist, den gar nicht durchlesen in aller Regel. Aber ist das alles?
Der Untertitel deines Buches lautet ja, überlass die guten Geschichten nicht den Fake News. Machen wir das denn? Überlassen wir die guten Geschichten denen? Oder ist es vor allem zum Beispiel der Videoanteil?
Beides. Das hängt sehr stark miteinander zusammen. Meine Grundthese aus dem Buch, die ich am Anfang auch beschreibe, ist, dass viele reden über Emotionen und Videos und Nahbarkeit, wie wir es gerade gemacht haben. Und das ist natürlich richtig und auch ein wichtiger Aspekt. Aber die Art und Weise, wie wir sie produzieren und Wahrnehmungen sind immer über Geschichten. Ja, ich komme aus der Literaturwissenschaft und aber deswegen ist das so ein bisschen, ich habe einen Hammer und ich sehe Nägel, aber ich bin der Meinung, wir müssen das Problem anders angehen, anders betrachten. Wir sehen, okay, die AfD nutzt Emotionen und Videos und Fake News und wir wollen damit dann entweder mit Fakten antworten oder mit Videos, aber wir müssen beides machen und noch ein bisschen mehr, weil die Leute fallen nicht auf die Sachen herein, weil es Videos sind. Sie fallen nicht auf die Sachen herein, weil sie emotional sind. Sie fallen, ja, die beiden Sachen sind essentiell dafür, aber der Grund dafür ist, dass sie darauf reinfallen, weil die AfD ihnen gute Geschichten präsentiert. Einfache Geschichten, Geschichten, die in Weltbilder passen und zu Weltbildern gehören. Sie sagen ihnen, früher war Deutschland gut, da waren wir noch schön weiß und traditionell und dann kamen die Grünen und haben böse Ausländer gebracht und jetzt ist alles schlecht. Und alles, jeder Fakt, jede Meldung, jede Darstellung, jedes Meme, jedes Video wird in diese Narrative, in diese Erzählung hineingepresst. Was nicht passt, wird verschwiegen oder geleugnet und alles andere wird reingequetscht oder man erfindet irgendwas dazu und da kommen die Fake News rein. Aber gute Geschichten sind gute Geschichten, weil sie Emotionen in uns erwecken, weil wir sie gut assoziieren können, weil wir sie uns so gut merken können. Und ich sage, wir machen das bis jetzt nicht. Wir bringen entweder die Fakten, wir bringen bestenfalls manchmal noch Emotionen, selten beides zusammen und noch seltener präsentieren wir die anderen Geschichten, die einfachen Erklärungen, nicht zu einfach, das kann natürlich auch falsch sein, aber die verständlichen Erklärungen, sage ich mal vielleicht besser, wie die Welt denn stattdessen funktioniert. Wir sagen immer nur, was die AfD sagt, stimmt nicht, aber wir sagen nicht, was stattdessen stimmt und wir erzählen es nicht gut genug.
Du hast gerade gesprochen von Weltbildern und jetzt muss ich ganz kurz einmal, ich hole minimal aus. Wir haben selber auch ein Buch geschrieben, das heißt Good News, wie wir lernen, uns gegen die Flut schlechter Nachrichten zu wehren. Und da geht es natürlich auch
ganz stark um ähnliche Themen.
Also, genau.
Was zumal resoniert mit dem, was du sagst, ist zum Beispiel, dass wir vorher eigentlich schon, also wir bilden ja schon Narrative und Journalistinnen und Journalisten können also sozusagen gar nicht anders als zu framen. Was heißt das? Die können gar nicht anders als durch die Auswahl ihrer Worte und ihrer Themen schon eine gewisse Meinung mit reinzubringen. Deswegen bin ich auch genau wie du der Meinung, man kann ja gar nicht objektiv sein oder ganz sachlich sein als Journalistin. Das ist erstmal Quatsch. Das heißt, da müssen wir schauen. Okay, gut, also das wissen wir jetzt. Und wir wissen aber auch, und das wissen wir nicht nur übrigens aus der Literaturwissenschaft, aus der Sprache, das wissen wir auch aus der Neurowissenschaft. Mhm. Wir wissen, Menschen haben sogenannte Biases. Das ist ein englisches Wort und bedeutet eigentlich sowas wie Vorurteile. Ja, also im Grunde genommen haben wir unser Gehirn schon biologisch hat gewisse Vorurteile. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Rosinenpicken. Also das heißt, unser Gehirn geht hin und sagt, wenn wir eine bestimmte Ansicht haben, zum Beispiel, ja, ich sag jetzt mal, was du genannt hast, die Ausländer sind alle schuld oder früher war alles besser, dann picken wir uns ganz selektiv aber auch nur Informationen raus, die das bestätigen, gehen auf der anderen Seite aber hin und ignorieren auch teilweise Faktenchecks. Das würde ich jetzt sagen, ist einer der wichtigsten Biases, also einer der wichtigsten kognitiven Phänomene, die wir uns anschauen müssen, wenn wir über dein Thema sprechen. Wie stehst du dazu? Kann man dann überhaupt Faktenchecks machen? Kann man das dann überhaupt sozusagen bekämpfen, einen solchen Bias?
Ja, man muss halt die Leute picken sich die Sachen raus, die sie lesen wollen, und das führt im Umkehrschluss dann dazu, wenn man quasi dann radikalisiert wird in diese Art und Weise, und wenn dann auch noch, das kommt ja noch hinzu, dann die AfD auch nicht, die lügt sie ja nicht nur an, die cherrypickt ja nicht nur die Seiten, die sagt auch gleichzeitig, und alle anderen, die euch was anderes erzählen, lügen. Ihr dürft ihnen auf gar keinen Fall glauben. Glaubt nur uns, damit sie die absolute Meinungshoheit haben, damit sie quasi keine Konkurrenz damit haben, die Gehirne ihrer Opfer zu formen. Und das wird natürlich extrem schwierig. Aber was wir schon seit Jahren versucht haben, erfolglos, ist ja auch dann zu versuchen, ja, irgendwie diese Leute zu überzeugen oder diese Argumente dann ernst zu nehmen und dann die Banken und dann Sachen zu erklären und sonst irgendwas. Aber allein rein performativ in Social Media scheitern wir damit. Einmal, weil wir nicht genug Reichweite haben und weil wir die Leute auch, also physisch, sage ich mal, nicht erreichen. Also die Faktenchecks landen nicht mal im Feed bei denen, aber natürlich auch psychologisch, dass selbst wenn die Sachen im Feed landen, haben sie dann eine ideologische Reaktion drauf und dann sagen, ah, Volksverpetzer, das lese ich nicht mal und glaube es schon nicht. Es ist mir völlig egal, was die sagen, und dann ist ja auch egal, was ich darin schreibe. Und deswegen plädiere ich dafür, okay, da müssen andere Strategien her, und als Leute, die aufklären wollen und dann faktenbasierte oder in eurem Fall auch positive Nachrichten erzählen wollen, müssen wir aufhören, denen hinterher zu rennen und müssen einfach unser eigenes Ding machen und es einfach besser machen. Besser vor allem natürlich handwerklich, natürlich erzählerisch, spannender, mehr Reichweite, aber halt auch besser, weil es halt dann beweisbar ist, weil es auf Studien basiert. Weil Wissenschaft braucht man, durch Wissenschaft kann ich ja solche Biases durchbrechen und prüfen, ob das stimmt, ob viele Einzelfälle nur Einzelfälle sind oder ein Trend. Und da muss man sich halt auch schauen, was die Studien machen, und das dann entsprechend erzählen.
Wärst du denn bereit, uns ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen, was sind denn diese Dinge? Wie können wir es denn besser machen? Ganz konkret, was können wir tun?
Sagen wir mal, genau, das ist schon der Punkt. Ich sag immer, wiederhol nicht den Mythos. Auch nicht, wenn du ihn debunken willst. Das klingt ein bisschen paradox, aber wir machen es mit Volksverpetzer, und kleiner Spoiler, wer das Buch noch nicht gelesen hat, aber ich mache es die ganze Zeit im Buch und erkläre es erst am Ende. Aber wir benutzen die Fakten-Sandwiches, und das ist ein Konzept, das bedeutet, dass wir zuerst die Wahrheit erzählen, dann den Mythos und dann wieder die Wahrheit. Das ist immer das Erste, und das Letzte ist, das ist, was wahr ist, was du hörst. Und wenn wir sagen würden, die AfD behauptet irgendwas Negatives über Flüchtlinge. Und ich sage jetzt nicht ein konkretes Beispiel, weil ich diesen Mythos nicht wiederholen will. Wenn ich sage, denk nicht an einen rosa Elefanten, dann denkst du an diesen rosa Elefanten. Und das wollen wir ja vermeiden, weil das bleibt ja in den Köpfen stecken, selbst wenn wir den Sachen, die Sachen widersprechen wollen. Und deswegen ist nicht Und dann mal ein vielleicht harmloseres Beispiel, auch aus dem Buch. Ich hatte einen Faktencheck vom BR, einen guten Faktencheck. Steht alles drin, was wir wissen müssen. Aber sie hatten getitelt ungefähr, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber lohnt sich arbeiten noch, wenn das Bürgergeld erhöht wird. Und das ist vor allem, die eindeutige Antwort ist ja, arbeiten lohnt sich immer mehr als Bürgergeld zu empfangen. Aber das schreibt auch der BR selber indirekt verklausuliert am Ende des Textes. Aber die ganze Zeit wird nur dieser Mythos wiederholt. Und dann kommen irgendwelche Experten, die natürlich recht haben und auf die wir hören sollten, aber die es dann verklausuliert und kompliziert erklären. Und dem gegenübergestellt wird die einfache, knallige Bildschlagzeile, die einprägsam ist, die emotionsgeladen ist. Und auf der anderen Seite so dieser langweilige Text. Und dann könnte man einfach auch sagen, arbeiten lohnt sich immer mehr. Oder wenn man ganz wild wäre, könnte man sagen, lohnt sich arbeiten noch, wenn man als Arbeitnehmer höher besteuert wird als Millionär oder sowas. Man könnte ja das umdrehen, diese Debatte, und versuchen, diese Framings zu reclaimen. Oder warum reden wir nicht mal, wir hatten vorhin über Schutzsuchende als Möglichkeit geredet, warum sagen wir nicht sowas wie, hey, unsere Rentenkassen werden gerade stabilisiert und der Durchschnittsalter in Deutschland sinkt gerade wieder, dank Zuwanderung. Also quasi, wir stabilisieren gerade die Rentenkasse dank zugewanderter Menschen. Warum ist das eine Debatte nicht, die wir führen? Warum ist das nicht ein Framing, das wir benutzen? Dass niemand sagt dann wirklich, oh, zum Glück kamen Menschen nach Deutschland, haben unser Bruttosozialprodukt gesteigert und unsere Rentenkasse stabilisiert. Nein, es wird immer als abschieben und kriminell diskutiert.
Ich finde das super. Mich hast du quasi schon überzeugt. Ich würde jetzt auch selber als Journalist irgendwie hingehen, würde dein Buch sofort lesen wollen und gucken, können wir da noch mehr machen, als wir das uns ohnehin auch schon beim Good News Magazin überlegen. Wir sind aber ja ein ganz besonderer Fall, da könnte man jetzt auch nochmal drüber diskutieren. Aber jetzt habe ich schon so Kolleginnen und Kollegen im Kopf, wo ich weiß, die würden jetzt sagen, ja, Moment, okay, sehe ich schon ein, Emotionalität hilft und dann erreiche ich mehr Leute, aber das ist ja auf jeden Fall eine Gratwanderung und gefährlich. Und wenn man selber immer zu emotional wird, ich mache mal ein ganz simples Beispiel, das ist jetzt vielleicht gar kein Riesending gewesen, aber ich habe vor ein paar Tagen, also es gab ja so ein Mini-Shitstorm vor einer Woche, glaube ich, letzte Woche, die Sendung mit der Maus, die letzte Folge, da wurde ein Märchen gezeigt, wo am Ende der Prinz keine Prinzessin heiraten will, sondern sich dann irgendwie in den, ich glaube, den Bruder der Königin verliebt, also irgendwie ein schwules Märchen so. Mhm. Und dann gab es einen riesen Shitstorm und heißt frühkindliche Sexualisierung der Sendung mit der Maus. Aber vor allem war dann das Argument, was benutzt worden ist von vielen, die Maus verklärt Geschichte. Also die Maus macht, also es wäre ja früher gar nicht möglich gewesen, dass ein Prinz in Wirklichkeit einen Prinzen heiratet. Das ist total anachronistisch. So. Und dann hat Stefan Niggemeier, ein sehr bekannter Journalist, hat dann einen, bei Übermedien war es, glaube ich, einen Artikel geschrieben. Und dieser ganze Artikel war ironisch, ja, und hat dann irgendwie geschrieben, ja, klar, und das ist total verklärend. Und außerdem sieht man ja auch, das ist schon deswegen Quatsch, weil die leben da irgendwie unter Brokkolibäumen. Und ich habe gedacht, als ich ihn gelesen, ich fand es witzig, aber ich habe den gelesen und habe gedacht, oh, ich kann mir richtig viele Leute vorstellen, die das jetzt lesen und nicht verstehen, dass es ironisch ist und sich dann das direkt irgendwie als Futter benutzen. So. Also, das ist ein ganz simples Beispiel, aber man kann ja ganz schnell, wenn man emotional wird, das komplette Gegenteil quasi erzeugen von dem, was wir eigentlich wollen, weil wir wollen ja eigentlich die Fakten. Wir wollen die Sachlichkeit. Wie begegnest du dem und wie können JournalistInnen da aufpassen?
Ja, also ich glaube, hier ist das konkrete Fall weniger die Emotionalität per se. Und ja, zu dem Ding ist, keine Ahnung, der Wolf hat auch nicht die Großmutter gefressen, die dann rausgeschnitten werden konnte und gelebt hat oder sowas. Also die Märchen sind nicht real, deswegen müssen wir nicht drauf eingehen. Aber ich glaube, das Problem hier konkreter ist, dass Satire und Ironie gefährliche Werkzeuge sind. Nicht, weil sie emotional sind, sondern weil dann immer so eine Doppelung oder ein Widerspruch entsteht zwischen dem, was man sagt und dem, was man meint. Und man merkt ja auch, Satire und Ironie werden ja auch gegen uns verwendet, also auch aktiv von Fake-Verbreitern, die sagen, die versuchen ja auch teilweise irgendwelche Zitate grünen Politikern zum Beispiel in den Mund zu legen und sagen, ach, es ist nur Satire oder sowas. Und da muss man halt aufpassen, denn wie kommt auf das Publikum an, sage ich mal. Es gibt immer Leute, die emotional oder intellektuell oder von der Bildung her oder politisch her aus einer anderen Richtung kommen und das dann nicht erkennen können oder nicht die Zeit haben oder nicht die Lust haben, das zu können, oder irgendjemand behauptet einfach nur, das wäre ernst gemeint, und reißt das aus dem Kontext und so, dann ich finde bei Satire, ich benutze auch Satire, aber ich versuche selten den Mythos, den ich die Banke, sarkastisch zu wiederholen. Das kann auch funktionieren, aber viel öfter wird es gleich nach hinten losgehen. Die meisten Belege dafür, dass angeblich Antifaschisten bezahlt werden, um auf Demos zu gehen, sind Antifaschisten, die sich darüber lustig machen, dass sie gerne bezahlt worden wären oder sowas. Ich versuche Satire zu machen, indem ich die falschen Narrative umdrehe und auf die Fake-Verbreiter umdrehe. Also mein Lieblingsbeispiel ist aus der Pandemie, als Volksverpetzer Blogger des Jahres geworden ist im Jahr 2020, fand die der undotierte Preis, sie haben kein Geld dafür bekommen, fand die Veranstaltung im Google-Haus in Berlin statt. Und damals war ja von KenFM und anderen das Narrativ so, oh, Bill Gates, Microsoft-Haus, Google, wieso habe ich Google gesagt? Microsoft-Haus, Bill Gates, der Microsoft-Gründer, finanziert ja irgendwie dann die Pandemie oder irgendwie sowas. Und dann war das Narrativ, oh, Volksverpetzer war im Microsoft-Gebäude und ist für Impfungen bestes Mittel für Verschwörungstheorien. Und anstatt das zu debunken oder zu ignorieren oder sonst irgendwas, was ich gemacht habe, ich bin dann auf ein KenFM-Video gegangen, habe gewartet, bis vor einem seiner Videos eine Werbung für ein Microsoft-Produkt abgebildet wird, habe davon einen Screenshot gemacht und einen Artikel gemacht, enthüllt, Bill Gates, KenFM wird von Bill Gates bezahlt.
Richtig gut.
Und Thomas, uns läuft.
Ja, es lief sehr gut, zu Recht, weil das einfach witzig ist, was du machst. Also mir gefällt es zumindest persönlich sehr gut. Ich glaube, viele Menschen können sich von dir eine Scheibe abschneiden. Es tut mir sehr leid, aber die Zeit rennt rast davon. Ich würde dir trotzdem gerne noch ganz schnell ein paar Fragen stellen, die wir vielleicht ganz kurz beantworten
können. Ja, ich versuche
das möglich. Eine Sache, die wir auch sehr gemeinsam haben, ist, wir kämpfen beide für eine neue Fehlerkultur. Und ich möchte wissen, wie sähe denn deine neue Fehlerkultur aus?
Ja, es ist viel wichtiger, dass man immer transparent angibt, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ich meine, es wird oft gemacht, aber es ist keine Schande, Fehler zu machen und sie sich auch öffentlich einzugestehen. Und wir sollten anderen Menschen das auch viel eher verzeihen, um das auch zu motivieren. Und das ist dann, weil viele trauen sich nicht, weil sie dann einen Shitstorm bekommen, wenn sie einen Fehler zugeben. Und das muss sich ändern. Da müssen wir als Gesellschaft dran arbeiten.
Finde ich fantastisch. Und daran anschließend noch die Frage: Du bist jemand, der mit Volksverpetzer und natürlich jetzt auch mit deinem Buch gegen Nazis, gegen Rechte, gegen PopulistInnen kämpft. Was können wir alle tun, auch wenn wir keine, nicht im Journalismus sind?
Ganz wichtig ist, selber vorsichtig zu sein, nicht Sachen zu teilen, einfach nur, weil sie einen emotionalen ansprechen und man sie gut findet. Ihr müsst nicht alles Fakten checken. Schaut, dass ihr euch einen Fundus an seriösen Medien zusammenlegt, die ihr teilen könnt, und sonst teilt im Zweifel einfach nichts. Und umgekehrt, unterstützt diese guten Medien. Wir haben eine Krise im Journalismus, schließt Abos ab oder spendet Medien, die ihr gut findet. Und bei wem es an Geld scheitert, und das ist ja völlig verständlich, unterstützt sie dann anderweitig mit positivem Feedback, teilt sie, kommentiert sie mit Interaktionen in Social Media.
So, schöner hätte man das nicht einleiten können, um an dieser Stelle nochmal auch hier im Podcast, im Weltaufgang-Podcast, einfach mal Danke zu sagen, auch an unsere Community. Weil, du hast es gerade gesagt, Thomas, es gibt eine Krise im Journalismus. Wir haben eine Kampagne gemacht im Dezember und haben gesagt, wenn wir es nicht langsam schaffen, mehr Abonnements zu gewinnen, mehr Menschen dazu zu bringen, ein Abo abzuschließen fürs Good News Magazin, dann müssen wir leider zumachen, weil wir es einfach nicht mehr schaffen, die Leute zu bezahlen, unsere Arbeit weiterzumachen. Das haben wir geschafft. Ihr liebe Community, seid uns treu geblieben. Ihr habt abonniert, was das Zeug hält, und das ermöglicht uns, die Arbeit weiterzumachen. Dafür einfach jetzt an dieser Stelle hier im Podcast einfach mal von Herzen ein riesen, riesen Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst, Thomas. Du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Ich denke, viele Menschen da draußen auch. Vielleicht mal ein bisschen frecher und anders an Journalismus ranzugehen, an die Nachrichten ranzugehen, an Berichterstattung, ans Teilen insgesamt. Werbung für die Wahrheit ist jetzt schon Spiegel-Bestseller, also erstmal dazu herzlichen Glückwunsch
auch an dich. Dankeschön.
Und also geht hin und holt euch dieses Buch. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr gerne auch noch das Buch von uns, Good News, mitbestellen. Lohnt sich eigentlich immer überhaupt mal im Sortiment vom Komplett Media Verlag zu schauen. Schamlos Werbung fertig. So, und wenn ich jetzt schon Werbung mache, fällt mir gerade noch ein an dieser Stelle, wir haben auch bald das neue Printmagazin kommt jetzt raus mit dem Thema Mobilität. Da geht's nicht nur um technische Mobilität, sondern auch um soziale Mobilität. Mhm. Also wenn ihr noch kein Abo habt, dann könnt ihr uns unterstützen oder auch den Volksverpetzer unterstützen. Wir haben sogar eine Kooperation. Mhm. Vielleicht kann ich auch mal, darf ich noch mal zum Abschluss fragen, Thomas, gibt's da irgendwie so eine Lieblings-Good News, die du mal irgendwann, also gibt's da irgendeine Good News, die dir im Gedächtnis geblieben ist von den letzten?
Oh, ich muss zugeben, bei der Kooperation, da bin ich persönlich gar nicht mehr dabei. Das macht ein Mitarbeiter von mir, der Daniel, wer es nicht weiß, einmal im Monat posten wir gemeinsam mit Good News bei Volksverpetzer oder zusammen halt aber in Instagram-Posts und die besten Good News des Monats. Ach, ich kam leider ehrlich gesagt nicht dazu, die zu lesen in letzter Zeit. Ich habe zu sehr mit dem Buch geschrieben.
Das macht überhaupt nichts und das ist voll verständlich. Ich weiß ja, wie anstrengend das ist, so ein Buch zu schreiben.
Aber es ist ein guter Vorsatz. Mehr gute News lesen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Okay, und mit diesem kleinen Fail, es ist ja eine kleine Fehlerkultur, ich habe jetzt gedacht, wir könnten hier noch mehr Werbung machen, verabschieden wir uns. Danke, dass du da warst. Danke, dass du so authentisch deinen Weg gehst, dass du dich da nicht einschüchtern und beeinflussen lässt. Ich wünsche dir allen Erfolg für das Buch. Und alle Informationen und alle Links packen wir natürlich wieder in die Shownotes. Also vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, ciao.